Guten Morgen, auch von mir. Auch ich grüße auch alle, die im Livestream mitschauen oder sich das später noch anschauen. Also ich habe so gedacht, als wir diese Lieder gesungen haben, im Prinzip habt ihr die Predigt schon gehört. Also es fand ich wirklich interessant, dass teilweise wörtlich in den Strophen was drinsteht, was ich hier im Skript drin habe. Also manchmal passt es einfach wirklich gut zusammen. Der Predigttext von heute steht in dem zweiten Brief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Ich lese ihn einfach mal vor. 2. Korinther 4, 14, Vers 21. Denn die Liebe Christi umgibt uns, und wir sind zu dem Urteil gelangt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und für alle ist er gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Darum kennen wir von jetzt an niemanden mehr nach dem Fleisch. Auch Christus, sollten wir ihn auf diese Weise gekannt haben, kennen wir jetzt nicht mehr so. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist das neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Denn ich bin gewiss, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich, indem er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. So treten wir nun als Gesandte Christi auf, denn durch uns lässt Gott seine Einladung ergehen. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus hat einmal eine Geschichte erzählt, er hat ja viele Geschichten erzählt, aber eine Geschichte ging so, da war ein Mann, der hat auf einem Acker einen Schatz gefunden. Und dieser Schatz gehörte ihm nicht und der Acker gehörte ihm nicht. Und dann hat er den Schatz wieder verbuddelt und hat seinen ganzen Besitz und alles, was er hatte, verkauft. Er besaß offensichtlich gar nicht so viel und hat diesen einen Acker gekauft, damit er diesen Schatz besitzt und es ihm gehört. Und Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, ist so jemand, der das gemacht hat im übertragenen Sinn. Er hatte eine glänzende Karriere vor sich. Er hatte die Pläne, Jesus zu verfolgen. Und dann ist aber Jesus begegnet. Und er hat gemerkt, alles, was er suchte und was dachte, was in seinem Leben wertvoll und richtig ist, ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus ist und wer Jesus ist. Und so hat er sein altes Leben aufgegeben und hat sich fortan nur für Jesus eingesetzt. Er hat auch diese Gemeinde in Korinth gegründet. Er war sogar längere Zeit in Korinth. Ich glaube, die längste Zeit, die er überhaupt so an einem Ort war. Korinth ist eine bedeutende Hafen- und Handelsstadt in der Antike gewesen, mit einem sehr bedeutenden Tempel, wo viele auch hingepilgert sind, um dort irgendeine Göttin anzubeten. Aber er ist dann weitergezogen, es kamen andere Gemeindeleiter und in dieser Gemeinde gab es Streit und Spalt über verschiedene Lehrsachen und wie man die Dinge machen sollte. Und Paulus versuchte, diese Dinge zu ordnen und er schreibt dann insgesamt 4 Briefe, wir kennen aber nur 2, das ist der 2. Aber vor allem finde ich das interessant, ja, er argumentiert theologisch, aber er argumentiert nie gegen jemand, sondern immer nur für sich und für Jesus. Also er erklärt sich. Und dieser ganze 2. Brief ist so ein bisschen so, Darum glaube ich das. Und darum tue ich das. Und egal, wie ihr über mich urteilt, ich weiß, Jesus ist in mir und ich tue das Richtige. Ich bin nur Jesus verantwortlich. Ich finde es wirklich sehr interessant. Er rechtfertigt sich oft so dafür. Und hier in diesem Vers oder in diesen Versen geht es um, was treibt ihn eigentlich an? Warum macht er das? Er könnte ja auch einfach zu Hause sitzen und Briefe schreiben. Ich lese gerade wieder so ein Buch von C.S. Lewis. Das war so ein, eigentlich ein, ja, also ein Schriftsteller, ein Christ aus dem letzten Jahrhundert. Das war ein Professor, der saß immer zu Hause an seinem Kamin und hat ein Buch nach einem anderen geschrieben. Der hat ein viel gemütlicheres Leben, wenn man so will. Paulus nicht. Also der ist darum gereist. Warum tut er das? Warum tut er sich das an? Er schreibt vorher, er kommt aus Verfolgung, er hatte Todesangst. Er hat eigentlich gar nicht damit gerechnet zu überleben, schreibt er. Und jetzt ist er aber doch in der Lage, diesen Brief zu schreiben. Was treibt ihn an? Und er schreibt, die Liebe Christi umgibt uns. Man kann diesen Vers auch übersetzen mit, die Liebe Christi treibt uns an. Und Paulus ist sich so dermaßen bewusst, dass er diese Liebe eigentlich gar nicht verdient hat. Denn er wollte Jesus verfolgen. Er wollte allen Menschen, die Jesus nachfolgen, töten. Und dann erlebt er diese Begegnung mit Jesus. Er erscheint ihm. Und Jesus hat keine Rache oder Vergeltung für ihn, sondern Liebe und Licht. Und Paulus merkt, dass er seinen Hass auf Jesus und auf diese Gemeinde verwechselt hat mit seiner Liebe zu Gott. Wir denken ja manchmal, wenn wir Gott lieben, wir müssten eifern und müssten irgendwas machen und müssten gegen Leute kämpfen. Und Paulus merkt, das ist nicht der Sinn. Es ist Liebe. Und die Liebe, die Jesus für mich hat, die hat er auch für andere. Die Liebe, die Jesus für mich hat, die hat er auch für dich. Und er will diese Liebe verkünden, weiterbringen. Er will, dass jeder dieses Geschenk hat. Gottes Liebe ist nicht exklusiv. Man muss nicht besonders klug oder erfolgreich oder reich sein. Sie gilt dir, sie gilt uns allen. Und sie ist eben erlebbar und erfahrbar in Jesus. Und wer diese Liebe erlebt, der wird verändert. Und er sagt auch, ja, Jesus ist für alle gestorben. Und wenn er für alle gestorben ist, dann sind auch alle gestorben. Was er damit meint ist, Jesu ist am Kreuz gestorben und das war kein Zufall, das war kein Unfall, das war der Plan. Er ist gestorben und Gott hat ihn auferweckt. Durch diese geheimnisvolle Art und Weise, die wir eigentlich nicht erklären können, haben wir in Jesus Anteil an diesem Tod, aber vor allem an dieser Auferstehung, an diesem neuen Leben. An Jesus zu glauben, also Christ zu werden, hat etwas mit innerem Sterben zu tun. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen krass an. Es ist damit aber nicht gemeint, dass damit etwas ausgelöscht wird, sondern es ist eine Verwandlung gemeint. Es hat was mit dem Sterben von einem Weizenkorn zu tun oder von einem Samenkorn, das ich in die Erde lege. Ja, das stirbt, aber es wächst neu auf mit einem neuen Leben, mit einer neuen Kraft und mit Frucht. Das ist hier mit Sterben gemeint. Und wenn ich mein altes Leben aufgebe, wenn ich das wage, mit allem, was ich bin, mich Gott anzuvertrauen, mit meinen Hoffnungen, mit meinen Wünschen, meinen Plänen, mit meinen Stärken und meinen Schwächen, auch mit meiner Schuld und meinem Versagen, wenn ich mich Gott anvertraue, dann macht Gott aus diesem was ganz Neues. Dieses, was in dir hineingelegt ist, ist erst der Anfang. Es muss sterben und durch den Heiligen Geist zu was Neuem kommen. Das erfordert Mut. Ich gebe mein altes Leben tatsächlich auf. Manche machen das nicht so radikal, wie Paulus das gemacht hat, aber im Prinzip ist es so. Ich gebe mein Leben Gott und ich sage, okay, dir gehört das und du darfst jetzt mit mir machen, was du willst. Das hört sich scary an, ne? Also so, werde ich dann, habe ich dann keine Kontrolle mehr? Bin ich dann überhaupt noch selbstständig? Aber die Frage ist, hast du überhaupt Kontrolle über dein Leben? Und wer oder was hat Kontrolle über dein Leben? Aber Gott ist doch Liebe. Er ist Licht. Es gibt keine Finsternis in ihm. Er hat einen guten Plan für uns. Er will, dass es uns gut geht. Er will, dass wir wachsen und zu diesem neuen Leben kommen. Er will uns ausrüsten mit Kraft. Und in der Taufe haben wir genau das, ne? Also die Taufe, wenn jemand sagt, ja, ich will das tun, ich will Jesus nachfolgen, dann taufen wir die Menschen, wir tauchen sie unter und sie kommen aus dem Wasser wieder raus. Und das symbolisiert das. Mein altes Leben soll sterben und ich stehe auf mit Jesus zu einem neuen Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und von diesem Augenblick an leben wir tatsächlich nicht mehr für uns selbst. Es ist unsere tiefste Berufung, das zu tun, was Jesus getan hat. Deshalb bist du auf dieser Erde. Deshalb bist du geboren. Diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Diese Welt zu bebauen und zu bewahren. Menschen zu helfen, freizusetzen, in ein gutes Leben leben zu können. Ich habe einmal die Geschichte von einem 15-jährigen Jungen gehört und einem Geschäftsmann, die sich auf einer öffentlichen Toilette getroffen haben. Und dieser Junge hat beobachtet, wie dieser Geschäftsmann, nachdem er sich die Hände gewaschen hat, das Papiertaschentuch nahm und hat das Waschbecken ausgewischt und die Armatur poliert. Und der Jugendliche da so, hey Mann, warum machst du denn das? So. Und dann hat der Mann gesagt, verlasse jeden Ort etwas besser, als du ihn vorgefunden hast. Verlasse jeden Ort etwas besser, als du ihn vorgefunden hast. Wie würde unsere Umgebung aussehen, wenn wir das konsequent machen würden? Auch gegenüber Menschen. Also ich meine auch so im Supermarkt. Bitte und Danke und Freundlichkeit und Höflichkeit den anderen vorlassen im Straßenverkehr. Wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir das leben würden? Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, Freude, Hoffnung, Liebe, Versöhnungsbereitschaft, das ist das neue Leben in Christus. Damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Und dann kommt dieser Vers, darum kennen wir jetzt niemanden mehr nach dem Fleisch. Ja, Fleisch, ne? Also so, das ist so ein typischer Ausdruck von Paulus, das steht da tatsächlich so wörtlich drin. In modernen Übersetzungen habt ihr nach menschlichen Maßstäben. Das bedeutet das auch. Paulus hat einfach nach einem Wort gesucht, nach einem Begriff, der diesen Wechsel im Gegensatz zu dem Alten, also zu dem Neuen beschreibt. Unsere alte Natur, das nennt er Fleisch, weil wir bekommen, wenn wir an Jesus glauben, den Heiligen Geist. Und da hat er einfach so ein Gegensatzpaar gesucht und er nennt es Fleisch. Unsere alte Natur, so wie wir natürlich sind. Das sagt Paulus mit Fleisch. Das heißt jetzt nicht, dass das immer alles schlecht ist, aber das ist nicht das, was Gott in uns bewirkt. In Christus werden wir zu neuen Menschen. In dieser Einheit mit Gott. Christus in uns oder wir in Christus. Immer mal wieder kommen diese Ausdrücke austauschbar vor. Neue Schöpfung. Wir sind Gottes Kinder, Heilige, befähigt und bevollmacht, das Gute zu wollen und auch das Gute zu tun. Weil wir wissen, dass das, was wir tun, weil wir einen Versorger haben, jemand, der sich um unsere Bedürfnisse kümmert. Gott hat gesagt, wenn ihr zuerst nach Gottes Reich trachtet, kümmere ich mich um alles andere, was du brauchst. Wir haben einen großzügigen Gott und deshalb können wir großzügig sein, weil Gott uns versorgen will. Und alles, was uns vor dieser Neugeburt eben antreibt, das nennt Paulus eben Fleisch, unsere menschliche Natur, die Maßstäbe dieser Welt, dieses Mindset, das wir haben. Unsere Identität. Und Paulus sagt, das ändert sich. Das ändert sich bei uns. Unsere Identität ändert sich, aber auch so, wie wir uns anschauen. Auch alle anderen beurteilen wir nicht mehr nach menschlichen Maßstäben. Wen bewundern wir in der Welt nach menschlichen Maßstäben? Wer bekommt in unserer Gesellschaft Anerkennung? Menschen, die erfolgreich sind, die leistungsfähig sind, die Geld haben, die gut reden können oder sich durchsetzen können, die gut aussehen und stark sind, die Talent haben, in der Schule gut sind und gute Noten schreiben, die besonders cool sind. Menschen, die einem Ideal dieser Welt entsprechen, auch was Sprache oder Hautfarbe oder Nationalität betrifft. Wir beurteilen Menschen nach diesen Maßstäben. Und wir beurteilen uns selbst oft nach diesen Maßstäben. Unser Selbstbild und unser Selbstwert wird durch diese Maßstäbe geprägt. Wir vergleichen uns. Wer sind wir im Vergleich zu anderen? Und entwickeln dann so unsere Identität, unser Selbstbild. Und wir streben dann nach Anerkennung. Wir stehen im Wettkampf mit anderen Menschen. Das ist Welt. Das ist das, was Paulus sagt, was fleischlich ist. Und im Gegensatz dazu kommt jetzt das Geistliche. Wenn wir in Christus leben, dann betrachten wir Menschen nicht mehr aus dieser menschlichen Perspektive, sondern aus der göttlichen Perspektive. Und auch mich selbst. Es geht also überhaupt nicht darum, welche Bildung du hast, wie viel Geld du hast, wie erfolgreich du bist, ob du dich durchsetzen kannst. Vor Gott liegt dein Wert in Christus nicht darin, was du kannst und wie viel du hast, sondern ganz allein darin, was Gott für dich getan hat. Der Wert deines Lebens, deiner Existenz, deiner Seele bestimmt sich dadurch, was Jesus, was Gott für dich getan hat. Das gibt ihm Wert. Du bist so viel wert, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Das ist dein Wert. Du bist es wert, dass jemand für dich stirbt, dass Gott für dich stirbt, dass Gott auf diese Erde kam. Und es ist nicht das, was du für Gott getan hast oder tust, sondern das, was Gott für dich getan hat. Nicht, wie sehr du lieben kannst, sondern wie sehr du geliebt bist. Nicht aufgrund dessen, wer du bist, sondern wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Nicht wegen dem, was du getan hast, sondern wegen dem, der Gott ist, wegen Jesus. Wenn der Herr der Welt, der Schöpfer des Universums, es für wichtig und würdig hält, auf diese Erde zu kommen und sein Leben für dich zu lassen, dann bist du unendlich wertvoll. Dann bist du unendlich geliebt. Dann bist du würdig. Und nichts und niemand kann dir diese Würde, diese Ehre, diese Auszeichnung nehmen. Wenn Gott für dich ist, kann niemand gegen dich sein. Und so sollen wir nicht nur uns selbst sehen, sondern auch uns, den anderen, nicht nach menschlichen Maßstäben beurteilen, sondern uns einander anschauen in der Gemeinde und zu wissen, Gott liebt den anderen auch, der andere ist geliebt. Und uns das immer wieder auch zusprechen, uns immer wieder vergewissern. Weißt du, dass du von Gott geliebt bist? Und den anderen auch so behandeln. Schaut euch um. Seht euren Nachbarn an, das meine ich jetzt wirklich. Und sagt zu eurem Nachbarn, du bist unendlich wertvoll, weil du von Gott geliebt bist. Macht das. Sagt euch das zu. Du bist unendlich wertvoll, weil du von Gott geliebt bist. Leg also diese fleischliches Denken ab, dein altes Denken. Du bist in Christus eine neue Schöpfung und lebe jetzt das neue Leben. Lege Angst und Scham ab, Habgier, Neid, Selbstsucht, Unversöhnlichkeit, Streitsucht, Faulheit, Geiz, Machtstreben. Leg das ab und zieh das neue Leben an, das in Christus ist. Und je länger wir mit Jesus unterwegs sind, umso mehr sollen wir diese Haltung und dieses Denken einnehmen. Wir sollen dieses alte Denken verlernen. Das funktioniert auch. Also Jesus Nachfolge ist ein Prozess. Man ist nicht so von jetzt auf gleich ein Heiliger, aber es verändert sich was. Und je mehr ich das übe, je mehr ich mir angewöhne, geduldig zu sein, freundlich zu sein, desto mehr wird es zu meiner Natur, auch das ist ganz natürlich. Aber so dieses Denken, wie schaut Gott auf mich und wie sieht Gott mich? Was sieht er, wenn er mich anschaut? Da habe ich in letzter Zeit öfters drüber nachgedacht. Wenn Gott mich anschaut, was sieht er, was wird er sagen? Ich denke da so an diese Geschichte von Petrus, ne? Der hieß ja noch Simon, war ein Fischer. Und er begegnet Jesus zum allerersten Mal. Und dann schaut Jesus ihn an und sieht, wer dieser Mann, der so in der Welt noch Fischer ist, wirklich ist. Und er sagt zu ihm, du bist Petrus. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Er trifft Nathanael, noch nie vorher gesehen, auch so ein Jünger, und dann sagt er zu ihm, du bist ein gerechter Gottes. Da denke ich oft so drüber nach, das Leben verändert sich, man kommt immer wieder in neue Lebensphasen. Wer bin ich, wenn Gott mich anschaut? Wen sieht er? Welche Gaben hat er in mich hineingetan? Das ist eine wichtige Frage und nehmt es mit, denkt darüber nach. Betet darüber, dass ihr wachsen könnt in eure Berufung hinein und wisst, dass Gott euch liebt und dass er etwas in euch hineingelegt hat, dass da eine Berufung, ein Sinn eures Lebens ist, ein Platz in dieser Welt, in dieser Gemeinde, den nur du erfüllen kannst und den Gott mit dir, ja, tun will, dieses Leben. Mit diesem Mindset, ich habe das, glaube ich, schon mal so erzählt. Ich war ja mal Lehrerin und ich habe ja Mathe unterrichtet. Mathe ist ja nicht jedermanns Sache. Und dritte Klasse und hier, ich hatte eine Schülerin, der fiel es schwer. Die brauchte länger, um das zu verstehen. Und es ging um schriftliche Division. Ich weiß nicht, wer von euch das heute hier noch so ohne weiteres könnte. Das ist nämlich schon ganz schön kompliziert, wenn man das nicht immer macht. Und ich habe mit dieser Schülerin in so einer Förderstunde immer wieder geübt und geübt und zack, hat sie es kapiert. Ich habe das gemerkt, sie hat es kapiert. Und am nächsten Tag sollten Sachen an der Tafel vorgerechnet werden und da dachte ich mir, die können das. Dann habe ich sie vorgeholt. Jetzt war sie aber fast die schlechteste in Mathe überhaupt. Das wusste auch jeder. Und indem ich ihren Namen aufgerufen hatte, war nicht nur sie auf Alarmstufe Rot, sondern die ganze Klasse. Weil die gedacht haben, und wir kennen solche Lehrer, manche Lehrer rufen ja Schülern aus, um ihnen zu beweisen, dass sie es nicht können. Aber meine Motivation war anders. Ich wollte dass sie versteht, dass sie das kann. Und dann kommt sie so nach vorne, so ganz langsam und so, und unsicher. Und dann meldet sich eine andere Schülerin und sagte zu mir, fand ich hochinteressant, Frau Möller, ich finde es nicht gut. Sie wissen genau, dass die das nicht kann. Das ist doch gemein. Fand ich super. Fand ich echt super. Und dann habe ich zu ihr gesagt, boah, finde ich echt klasse, dass du das sagst. Und wenn das so wäre, wäre ich auch gemein. Ich weiß jetzt aber, dass sie das kann, weil ich habe es gestern mit ihr gerechnet. Und ich habe sie hervorgerufen, damit ihr alles seht und sie selber seht, sie kann es. Und in diesem Augenblick hat sich etwas verändert. Also ich habe einfach so meine Hand auf den gelegt, hab, wir haben es gestern gerechnet, du kannst es. Und dann konnte sie es vorrechnen. Und das ist etwas, wenn du denkst, du kannst etwas nicht, stell dir das vor, wie Gott die Hand auf deine Schulter legt und sagt, du kannst das. Ich bin bei dir. Wir machen das zusammen. Das ist der Heilige Geist. Das ist die Veränderung des Denkens. Und auch unser Blick und unsere Erkenntnis von Jesus ändert sich ja. Wenn wir Jesus nicht wirklich persönlich kennen, nur so aus der Ferne oder was die anderen sagen, dann bleibt er für viele einfach ein Vorbild, ein guter Mensch, ein besonderer Lehrer. Jemand, der vor 2000 Jahren gelebt und hat und gestorben ist. Das ist der menschliche Blick auf Jesus. Wenn du ihm aber persönlich begegnest, dann bekommt seine Gegenwart, sein Wort eine lebendige Kraft in deinem Leben, die unser Leben verändert. Wir beten keinen toten Gott an, sondern den auferstandenen Herrn der Welt, der auch hier gegenwärtig ist und wirksam ist. Und vielleicht denkst du gerade, ist ja alles schön und gut, aber wenn du wüsstest, was ich alles in meinem Leben angestellt hat, wie kann Gott mich denn lieben? Aber auch hier ist der Tod und die Auferstehung, die Kraft, die Jesus auferweckt hat, ist stärker als alles, was dich in der Vergangenheit vielleicht hindert, an Gott zu glauben. In Christus werden wir zu einer neuen Schöpfung. Das Alte hat keine Bedeutung mehr. Es gibt ein neues Leben. Es gibt einen Neuanfang. Alles aber kommt von Gott, schreibt Paulus, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Versöhnung. Das, also bei uns im deutschen Sprachgebrauch kommt dieses Wort, hängt ja mit Sühne zusammen. Und wir wissen, dass Jesus hat ja sozusagen unsere Schuld bezahlt. Aber hier, dieses griechische Wort hat einen anderen Bezug, nämlich Frieden. Also so wie Elisabeth es auch ganz am Anfang sagte, Jesus ist gekommen als Friedensvermittler. Er will Frieden bringen. Das ist so ein bisschen, könnt ihr euch so vorstellen, jetzt bei diesen Kriegen auch, diese Terrororganisation Hamas mit Israel, wie wollen die miteinander verhandeln? Da braucht es Mittler dazwischen. Da braucht es für jede Partei jemanden, dem man vertraut, der sagt, okay, lass uns verhandeln, wie wollen wir Frieden machen? Die setzen sich nicht selber an den Tisch. Zelensky und Putin verhandeln nicht persönlich. Da gibt es Vermittler aus anderen Ländern, aus der USA, aus Katar, in dem Fall von Israel. Und so ähnlich ist das zwischen uns und Gott. Jesus kommt von Gott und sagt, hey, Gott will Frieden. Gott will Frieden mit dir. Er will eine Beziehung mit dir. Er will mit dir leben. Versöhnung meint so etwas wie Frieden herstellen. Und Christus ist der Friedensstifter. Er kommt in diesem Auftrag, um zu sagen, Gott will eine Freundschaft mit dir, eine Aufnahme der Beziehung. Gott will Teil deines Lebens werden. Gott will dir ein neues Leben schenken. Gott macht also den ersten Schritt. Er überwindet den Graben, der ganz natürlicherweise zwischen ihm und den Menschen ist. Jesus ist der Mittler der Versöhnung. Und dann schreibt er wieder, Gott war in Christus. Also wir in Christus und auch Gott in Christus. Also Christus, Jesus, ist nicht einfach nur ein Mensch wie wir mit einem priesterlichen Amt. In Christus ist Gott selber am Wirken. Jesus sagt es selbst von sich in diesem Gebet zu dem Vater. Ich bin in dir, sagt er zu Gott, dem Vater, und du bist in mir. Da ist diese Einheit. Jesus ist Gott. Der Vater ist auch Gott. Jesus ist nicht der Vater. Das ist irgendwie so. Ja, wir haben einen Gott. Wir begegnen ihm, Jesus, und wir beten durch Jesus den Vater an, durch den Heiligen Geist. Diese Einheit, die wir in drei Personen erleben und begegnen und in uns wirkt. In Christus, als Jesus dort am Kreuz starb, starb Gott für diese Welt und er überwand den Tod, damit wir ewiges Leben haben. So treten wir nun als Gesandte Christi auf. Wir selbst werden nun in Christus zu diesen Botschaftern des Friedens und wir selbst bitten an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott. Hier steht Jesus vor dir. Nicht ich, aber Jesus in mir und hier in diesem Raum und vor deinem Herzenstür. Und er sagt, Gott will Beziehung und Freundschaft mit dir. Und alles, was du in deinem Leben vielleicht verbockt hast und wo du an Menschen oder an Gott schuldig geworden bist, Gott will dir vergeben. Und hier steht Jesus und bietet dir Frieden an. Dort am Kreuz von Jesus hat, am Kreuz von Jesus vor 2000 Jahren, hat dein altes Leben aufgehört zu existieren und Macht über dich auszuüben. Du bekommst neues Leben, wenn du es annimmst. Du musst es nur ergreifen. Es findet ein Tausch statt. Meine Ungerechtigkeit, meine Unheiligkeit, meine Schwächen, mein Versagen, meine Schuld gegen Jesus, seine Kraft, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, seinen Geist in uns. Wer würde das nicht wollen? Ein Tausch, in dem ich es nur gewinnen kann, weil Gott da ist, weil er mein Leben verändert. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und so stehe ich hier an Christi Stadt und bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Jesus selbst ist dieser Schatz, der es wert ist, alles aufzugeben und neu mit ihm anzufangen. Amen.